Die Deutschen spenden viel und gerne. Das haben wir gerade eben gehört. Und gerade zwischen Weihnachtsshopping und Glühweinstand sitzt das Geld besonders locker. Und das wissen natürlich auch die Organisationen. Rund 600.000 gemeinnützige Vereine und 15.000 Stiftungen buhlen allein in Deutschland um die Mildtätigkeit der Menschen. Und es geht um Summen von mehreren Milliarden Euro. Da kann man schon lange nicht mehr von einer Nische sprechen. Michael Urselmann ist Professor für Sozialmanagement an der Fachhochschule in Köln und er hat das Buch geschrieben Fundraising, professionelle Mittelbeschaffung für Non-Profit-Organisationen. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, Frau Bredel.
Lernt man also bei Ihnen in der Vorlesung, wie man die Menschen erfolgreich zu spenden und zu Freigebigkeit animiert?
Ja, bei mir in den Vorlesungen geht es auch um das Thema Fundraising und beim Fundraising geht es einfach darum, Menschen für gemeinnützige Anliegen zu gewinnen. Man muss ihnen die Projekte erklären, um die es geht und dann letztlich natürlich auch um Unterstützung bitten, sei das nun in Form von Spenden oder in Form von Zeitspenden, sprich Ehrenamtsengagement.
Mitleid und Mitgefühl, wie wichtig sind diese Faktoren dabei?
Das Thema Mitleid und Mitgefühl spielt durchaus eine Rolle, aber ich würde sagen, es ist so ein bisschen wie bei einem Wirkstoff in der Pharmazie. Es kommt darauf an, wie man es dosiert. In geringer Dosierung kann etwas immer ein Arzneimittel sein, in zu starker Dosierung kann es Gift sein. Beim Mitleid ist es genauso. Es muss den spendensammelnden Organisationen einerseits schon gelingen, Mitleid zu erzeugen. Im positiven Sinne meint das ja, sich in die Situation eines anderen, der hilfebedürftig ist, hineinversetzen zu können. Ich muss erst einmal verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich in Haiti sitze und gerade das Erdbeben mein Haus zerstört hat. Menschen sind eben nicht nur rationale Wesen, sondern auch emotionale Wesen. Das heißt, das Mitleid spielt eine Rolle, aber in zu hoher Dosierung kann es auch kontraproduktiv sein. Ich erinnere beispielsweise an die Bilder Ende der 60er Jahre, als es um den Biafra-Konflikt in Afrika ging und man ausgemergelte, ausgehungerte Kinder mit aufgeblähten Bäuchen gesehen hat. Diese Bilder sind mit Sicherheit emotional viel zu stark und könnten dann eine Form von Mitleid anstreben, die ich für kontraproduktiv halte. Menschen wenden sich von solchen Dingen dann eher ab, als sich zuzuwenden und zu helfen.
Wenn wir jetzt auf den Spender selbst schauen, der durchschnittliche Spender ist über 60. Warum spenden junge Leute heutzutage wenig oder gar nicht?
Ich denke, das liegt ganz einfach an den Einkommenssituationen. Sie müssen einfach bis 40, 50 zunächst mal noch ihre Kinder durchfüttern und erziehen und das Häuschen abbezahlen. Und dann so ab 50, kann man sagen, kommt man dann in Anführungszeichen ins spendenfähige Alter. Die Hälfte der Spender ist 60 plus, ganz einfach, weil dann auch mehr Mittel zur Verfügung stehen.
Aber wie lösen Sie dieses Problem?
Das kann man dadurch lösen, dass jüngere Menschen zwar kein Geld spenden können, dafür aber sehr oft bereit sind, Zeit zu spenden, sich also dafür dann ehrenamtlich zu engagieren und später, wenn das finanziell möglich ist, dann auch überzugehen in eine Geldspende, weil man dann beispielsweise beruflich vielleicht wieder so stark eingebunden ist und keine Zeit mehr spenden kann, dafür dann aber Geld.
Sie haben gerade eben schon Beispiele genannt. 2010 war ja das Jahr der Katastrophen. Man hat schon gemerkt, nach Haiti war für Pakistan die Spendenbereitschaft schon nicht mehr ganz so hoch. Wie begegnen Sie diesem Problem dann speziell?
Man stellt insgesamt fest, dass die Bereitschaft, in Katastrophensituationen zu helfen, von Land zu Land sehr stark variieren kann. Das hat mit vielen Dingen zu tun, beispielsweise mit der Frage, ob ein Land touristisch erschlossen ist und dadurch von vielen Menschen vielleicht auch schon persönlich im Rahmen einer Urlaubsreise kennengelernt werden konnte. Ich erinnere an den Tsunami 2004, 2005. Thailand hatten viele Deutsche schon mal besucht und dadurch eine ganz andere Beziehung zum Land entwickeln können als beispielsweise in Pakistan, das Sie gerade erwähnten, das touristisch natürlich bei weitem nicht so erschlossen ist und deshalb auch der Bezug nicht so eng sein kann und deshalb auch in der Folge zunächst einmal weniger gespendet wurde, was sich dann aber im Laufe der Zeit ja noch gebessert hatte. Also im Nachhinein betrachtet waren die Deutschen doch sehr großzügig, auch im Fall von Pakistan.
Wie soll ich denn spenden? Sie stehen für eine Professionalisierung des Spendensammelns. Heißt das denn dann im Umkehrschluss, dass bei den Sammlern mit Dosen auf der Straße, dass ich da grundsätzlich etwas vorsichtig sein soll?
Ich würde sagen, ja. Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass immer mehr Organisationen unterwegs sind und Unterstützung in Form von Spenden benötigen. Das ist eine ganz normale und auch unterstützenswerte Sache. Aber auf diese vermehrte Ansprache von Organisationen, viele Menschen finden ja auch den Briefkasten in der Vorweihnachtszeit mit Spendenbriefen voll, ist es nicht mehr sinnvoll zu sagen, das, was ich an Spenden zur Verfügung habe, jetzt auf jeden zu verteilen, der mich da anspricht, denn dann wäre das nach dem Gießkannenprinzip für jede einzelne Organisation nur noch sehr wenig. Ich würde im Gegenzug empfehlen, sich 2, 3 Organisationen herauszusuchen, die Themen abdecken, die einem am Herzen liegen, sich dann über diese Organisation, wenn sie nicht schon sehr bekannt sind, zu informieren, beispielsweise beim Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin, um auch die Seriosität der Organisation zu überprüfen, wenn ich sie eben nicht kenne, und dann ganz gezielt zu spenden, wenn möglich vielleicht sogar nachhaltig zu spenden, beispielsweise in Form von Fördermitgliedschaften oder Patenschaften. Das halte ich für sinnvoller, als überall mit kleinen Beträgen und ohne das überprüfen zu können, etwas wegzugeben. Nicht jeder, der in der Fußgängerzone steht, ist deshalb unseriös, um das auch nochmal eindeutig dazu zu sagen. Aber da, wo es in wenigen Ausnahmefällen schwarze Schafe gibt, sind die eben auch in den Fußgängerzonen unterwegs und da kann man sie am wenigsten kontrollieren, leider.
Spenden Sie denn auch?
Ja, natürlich. Also wir spenden an mindestens 7, 8 Organisationen, meistens in Form der gerade erwähnten Dauerspende, sprich Fördermitgliedschaft, also beispielsweise bei UNICEF, Kindernothilfe. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber eben auch regionale Projekte und kirchliche Projekte, die uns am Herzen liegen.
Das Geschäft mit den Spenden, dazu war das Michael Urselmann. Er ist Professor für Sozialmanagement an der Fachhochschule in Köln. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Gerne, Frau Bredl.